Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Katrin hat wiederum schlecht geschlafen. Gepeinigt von Zwangsgedanken an das Radiomanuskript, das am Donnerstag fertig sein muss und das sie praktisch gestern neu angefangen hat, weil die ersten drei Seiten in die Irre führten. Wiederum zwei Flaschen Wein und manisches Zigarettenrauchen. Ihr Umsatz im letzten Vierteljahr war erbärmlich. 5.600. Wenn die Krise latent bleibt, kann sie R-Punkt hin und wieder mit Wutgedanken erfüllen. Du hast einen Beruf ergriffen, den du auch nach 30 Jahren nicht beherrschst. Oder du wolltest immer mit mir rivalisieren und das sollte ich großzügig subventionieren.
Katrin und R-Punkt, wer sind die beiden, von denen hier die Rede ist, Sieglinde Geisel?
Ja, das ist das Ehepaar Katharina und Michael Rutschki, zwei Essayisten, die wohl zugleich Konkurrenten und auch Gesprächspartner waren, wie man hier ja schon sieht.
Michael Rutschki, gegen Ende, Tagebuchaufzeichnung 1997 bis 2009. Darüber sprechen wir jetzt. Michael Rutschki starb letztes Jahr am 17. März. Katharina Rutschki ist seit 2010 tot, also ein posthum veröffentlichtes Tagebuch. Hier wird Klartext geredet, Frau Geisel.
Ja, das ist in der Tat so. Also man erfährt vieles, was man so genau eigentlich gar nicht wissen wollte. Und ich meine, Katharina Rutschki, ihr verdanken wir zum Beispiel den Begriff schwarze Pädagogik. Also das ist jemand. Und wenn man
eine
sich
große
so
Intellektuelle.
Erlebt, ja, also sie hat wirklich Dinge neu gedacht. Und Michael Rutschki ja auch. Und das ist schon irritierend, diese quasi Gegenseite zu sehen. Ne? Das sind die Abgründe, die wir hier lesen. Und was mich dabei auch sehr irritiert hat, ist dieses ständige R-Punkt. Ne? Es ist ja eigentlich ein Ich-Text. Also er hat das auch nachträglich, erfährt man im Vorwort von Kurt Scheel, erst geändert. Also die handschriftlichen Notizen sind noch als Ich. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich eine Lesepause hatte und am nächsten Tag weiterlas, hatte ich das als Ich-Sound im Kopf und war jedes Mal neu irritiert über dieses R-Punkt. Und es ist ja auch eigenartig, dass er seine Nachnamen abkürzt. Wenn wenigstens M-Punkt stehen würde. Also es ist wie wenn er mit sich selbst per Sie wäre. Es ist so eine Art Entfremdungstechnik.
Aber es basiert tatsächlich auf einem authentischen Tagebuch. Es ist stellenweise unglaublich authentisch. Also in der Beschreibung der Körperlichkeit des eigenen Verfalls, sexuelle Szenen. Vielleicht hören wir mal kurz rein in ein Zitat.
Der Mann, den R. periodisch im Spiegel sieht, während er im KDW die Rolltreppe hinauffährt, schaut formlos aus. Ein unprägnanter Bauchansatz, auf dem Kopf Haarausfall in Flecken, das Gesicht gedunsen, mit einem Ausdruck hilflosen Wohlwollens. Oder tiefer Verzweiflung.
Wie alt ist Michael Rutschki, als er dieses Selbstbild beschreibt? Der 60. Geburtstag fällt irgendwann in diesen Zeitraum.
Genau, und zum 60. heißt es auch, das Alter wird noch nicht sichtbar, aber man spürt's. Also das ist dieser Bewusstseinswandel, der eigentlich durch das Älterwerden einsetzt und den er sehr penetrant geradezu bewirtschaftet in diesem Tagebuch.
Was heißt das bewirtschaftet?
Naja, ich meine, er schont seine Frau nicht, wie wir gerade vorhin gesehen haben, und er schont auch sich selber nicht. Das ist wahnsinnig mitleidslos. Und ich hatte beim Lesen wie das Gefühl, dass ich als Leserin das Mitgefühl ein bisschen beisteuern muss, dass diesem Tagebuch eben auch fehlt. Er hat auch oft Beobachtungen anderer Leute im Restaurant und die sind dann immer furchtbar hässlich oder dick oder irgendwie. Also das ist alles sehr erbarmungsloser Blick auf die Realität.
Mir ging es, also ich lege noch einen drauf, ich war regelrecht empört und abgestoßen. Ich habe schon viele Tagebücher gelesen, aber ich kann mich kaum erinnern, jemals so einen Abscheu empfunden zu haben auf vielen Seiten darüber, wie dieser Autor mit anderen Menschen umgeht. Und mit sich selbst, haben Sie natürlich recht.
Ja, Tagebücher sind Minenfelder. Also sonst sind sie auch nicht authentisch. Also wer von uns würde denn immer das sagen, was er wirklich denkt? Und wenn ich einem Tagebuch zugestehe, dass dort steht, was ein Mensch wirklich denkt, dann muss ich auch gefasst sein darauf, dass ich Dinge lese, die niemand über sich hätte lesen wollen.
Das ist ja ein Projekt. Also es ist ein Projekt, das er sogar noch posthum über die Vererbung und den Auftrag, das soll veröffentlicht werden, betrieben hat. Warum betreibt man so etwas? Man schreibt das erstmal auf, um vielleicht Dampf abzulassen. Dann arbeitet man es um in die dritte Person. Und dann will man da plötzlich die Diskurshoheit über den Tod hinaus, über diese Ehe behalten?
Ja, ja, das ist die Frage, die einen beim Lesen ständig begleitet. Warum veröffentlicht man so etwas? Und mein Verdacht ist, also das wird sehr schön im Nachwort von Jörg Lau gesagt, die beiden waren ja auch so eine Art Idole fast. Also Jörg Lau benutzt das Wort Fixpunkte für das eigene Schreiben oder so möchte man mal werden oder so eine Ehe führen. Zwei Autoren, die sich intellektuell gegenseitig für satisfaktionsfähig halten. Und in den früheren Tagebüchern, ich habe da reingeschaut, schreibt er ganz anders über sie. Da kommen keine herabsetzenden Szenen vor. Da ist sie sehr lebendig und spöttisch und freier
Geist. So wie
wir
sie eigentlich auch kennen.
Eben, genau, das entsprach auch meinem Bild. Aber das Problem ist eben, in der Sekunde, wo jemand ein Vorbild wird, entsteht ein Mythos. Und unter diesem Mythos leidet man auch. Und ich hatte das Gefühl, dieses Tagebuchprojekt war auch ein Projekt der Entmythifizierung.
Von beiden, auch von sich selbst. Also ich meine, er schreibt auch mein Alkoholismus. Mhm, und dann wird beschrieben, dass er morgens um 4 Glas Wein trinkt.
Ja, unglaublich. Also man kriegt selber Kopfschmerzen fast, wenn man das liest. Aber es ist eben das Gefühl, ich zeige euch jetzt mal, wie es wirklich war. Ne? Ich möchte nicht als dieses Phantombild in der Erinnerung stehen bleiben, als dass ich eben von außen gesehen wurde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Obwohl es ist natürlich ein ungeheuer aggressiver Akt zugleich.
Hören wir noch mal ein etwas längeres Beispiel über sein Erleben des Kulturbetriebs und die persönliche Kränkung, die er dabei erfährt.
Morgens meldet Gerrit Bartels im Tagesspiegel, dass Reinhard Götz aus dem Schweigen der letzten Jahre triumphal aufgetaucht sei. Mit einem Blog für die Zeitschrift Vanity Fair. Schwerer Neid kam auf. Warum bietet Ulf Porchardt, Chef von Vanity Fair, keine Kolumne an? Warum ist insgesamt die Auftragslage so flau? Was hat die ganze Zeit falsch gemacht? Reinhard Götz war sein Schüler. Was als laufendes Internet-Tagebuch und Chronik geschrieben hat, lernte bei R. Gern hört einen Literaturkritiker reden, noch besser einen Literaturhistoriker, wie so viele Formate ausprobiert habe. Das Videotagebuch, das später im Netz aufblühte, ein solcher Erfolg wurde. Das Foto mit Unterschrift, die Mischform aus Abhandlung und Erzählung, die später von anderen zu großen Erfolgen geführt wurden.
Also er fantasiert sich da hinein, wie spätere Literaturhistoriker eigentlich entdecken müssten, was alles als Erster gemacht hat.
Ich glaube, das hat mit dieser Semiprominenz zu tun. Ne? Er ist eben nicht ein Enzensberger, Habermas und so weiter. Er bezeichnet sich ja sogar selbst im Tagebuch irgendwann als der kleine Bruder von Habermas, der aber nie diese Preise und so weiter bekommen hat. Ich meine, das hat mir wirklich wehgetan, als ich das gelesen habe. Ne? Das ist ja eine Art von Eitelkeit, die man niemandem wünscht. Aber ich glaube, das ist so ein Symptom dessen und eben auch ein Altersphänomen. Ne? Das Überlegen, okay, was bleibt denn von mir? Hat das überhaupt einen Sinn gehabt, was ich die ganze Zeit getan habe mit allem Einsatz und wo mich die Leute auch noch ernst genommen haben? Aber war es denn wirklich ernst?
Aber er hat Schüler, er hat ja tatsächlich viele gute Handvoll Autoren und andere Künstler, Barbara Werede, die da vorkommt, ist eine bildende Künstlerin. Also er hatte immer, weil die beiden keine eigenen Kinder haben, junge Leute, denen er quasi den Weg gewiesen hat oder auch den Weg geöffnet hat. Darauf kann man sich ja zurückziehen und sagen, das ist mein Lebenswerk.
Das reicht eben nicht. Das sind lauter Namen, die ich bin 22 Jahre jünger als Rutschki war und merke schon wieder, viele von denen kenne ich nur noch ganz bisschen. Dann will ich sie googeln und sage, oh nee, das war noch vor dem Google-Zeitalter, da finde ich auch nichts raus. Es waren eben nicht die Top-Shots, die da vorkommen. Er macht ja wirklich ein exzessives Name-Dropping. Und das ist eben auch Ausdruck dieser Enttäuschung, denke ich.
Es gibt ein vergleichbares Beispiel. Also diese ungeheure Gekränktheit als Lebensinhalt, die lese ich auch in den Tagebüchern von Kempowski, Sirius und Alkohol. Der war auch immer so einer, der geschrieben hat, welche Preise er nicht gekriegt hat.
Ja, und erst Fritz Jodradatz. Ich meine, das ist ja die Blaupause sozusagen dafür. Das ist natürlich längst nicht auf dieser Höhe der Enttäuschung und der Aggression dann auch.
Also es gibt eine Stelle, die, finde ich, die einzige, die Selbstironie enthält. Da schreibt er einmal, irgendwie ist dir immer noch unklar, dass du nicht das Christkind bist.
Ja, schön, aber das ist jetzt eben, da kommt eine Ironie rein, was mir an dem Tagebuch insgesamt doch auch gefallen hat. Davon haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil es ja eben auch eigentlich ein Kunsttext ist, ein literarischer Text, das sind die Traumbilder. Also gefühlt ein Drittel des Textes sind Träume und es wird natürlich nicht angekündigt. Man liest nichts ahnend vor sich hin, heißt ja, neue Wohnung bezogen und die Wände sind so unverputzt und irgendwie tropfen da Würmer raus. Und denkt man, halt, was passiert denn hier? Und dann tropft ihm so ein dicker, fetter Wurm auf den Oberschenkel, auf den Nackten und er sagt, ja, jetzt hilft nichts mehr anderes, erwachte auf. Und das sind kleine Kunsttexte jedes Mal, die dem Ganzen so einen surrealen Touch geben, die auch dazu beitragen, dass für mich jedenfalls die Lektüre dann doch erträglich war und eben durch dieses Surreale auch was Flirrendes bekam.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen über die faktische Wirkung reden. Das Buch ist erst ein paar Tage raus. Es ist alles im Klarnamen. Es werden Leute im Klarnamen geschildert, beschimpft, ein schiefes Licht gerückt. Glauben Sie, dass das Buch noch einen Skandal machen wird?
Tja, wenn ich das wüsste. Der Verrat eines Tagebuchs besteht ja, man hat mit jemandem eine private Beziehung, man öffnet sich und das ist ja Kurt Scheel, der das Vorwort geschrieben hat und der Herausgeber der Tagebücher ist auch geschehen und findet Dinge von sich offenbart, die man eigentlich privat nur geäußert hat. Und ich meine, Scheel musste das als Herausgeber auch noch veröffentlichen
und hat sich anschließend auch selbst das Leben genommen.
Genau, wenige Tage nach Abgabe des Manuskripts und des wunderbar geschriebenen Vorworts hat er sich das Leben genommen. Und Jörg Lau im Nachwort wiederum sagt, ja, wir wissen alle nicht quasi, ob das was miteinander zu tun hat. Wir werden das nie erfahren. Also dieses Tagebuch ist voller Abgründe. Ob es einen Skandal machen wird, die Leute, die es betrifft, werden kein Interesse an einem Skandal haben.
Wir sprachen über Michael Rutschke gegen Ende, Tagebuchaufzeichnungen 1997 bis 2009 mit einem Vorwort von Kurt Scheele und einem Nachwort von Jörg Lau. Bärenberg Verlag, 336 Seiten, 24 Euro.